Ihr hört die Sonderausgabe des Spielverlagerungs-Podcasts und wir wollen heute die Situation beim VfL Bochum und Neutrainer Gert-Jan Verbeek analysieren. Mein Name ist Konstantin Eckner und ich habe an meiner Seite zwei Experten. Zum einen den Niederlande-Experten Tim Rieke.
Jawohl, hallo.
Und zum zweiten Tobias Wagner, Bochum-Experte, und er zeichnet sich auch verantwortlich für die Bochum-Serie auf unserer Seite www.spielverlagerung.de.
Ja, Glück auf.
Tobias, du bist Bochumer, du hast auch dein Herzblut in diese Serie, die aktuell läuft in dieser Saison, gelegt. Wie war denn deine Reaktion, nachdem der Transfer oder die Verpflichtung von Gert-Jan Verbeek bekannt gegeben wurde?
Ja, es war ja vorher schon das Gerücht im Raum, dass Verbeek kommen könnte, nachdem ganz am Anfang Namen im Rennen waren wie Stefan Effenberg und auch Mike Büskens, wo ich ja eher dachte, oh nein, das wird ja eher schlimmer, auf jeden Fall nicht besser als mit Peter Neururer. Kam es dann zum Glück so, es hat ein paar Tage gedauert, dann schon so in die Presse mit Verbeek, und da hatte ich ja schon frohe Hoffnung, und jetzt bin ich natürlich mehr als glücklich, dass diese Variante gewählt worden ist, wobei ja wir sicherlich auch noch merken werden, dass sie natürlich auch Risiken hat, aber auch gerade aus taktischer Hinsicht. Und das ist ja das, worauf wir maßgeblich fokussieren. Würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall eine guter Transfer von VfL Bochum und auf jeden Fall auch ein Schritt nach vorne, jetzt ausgehend von Peter Neururer.
Bochum war am 6. Spieltag noch Erster. Danach gab es ein Unentschieden gegen Düsseldorf und eine 0-5 Klatsche gegen Heidenheim. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, du hast es auch schon niedergeschrieben in der Serie, aber vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung, was denn seitdem geschehen ist, warum dann am Ende am 9. Dezember Peter Neururer entlassen wurde.
Ja, also man muss sagen, der Saisonstart, das hattest du ja schon gesagt, das war super. Also VfL hatte so ein 4-2-2-System, was ein bisschen asymmetrisch war aufgrund der Flügelbesetzung, wo auf der einen Seite mit Tasaka eher ein Spielmacher-Typ gespielt hat, auf der anderen Seite mit Gregoritsch eher ein Stürmer, diagonaler, tororientierter Typ. Und es lief halt auch wirklich sehr gut an. Man hatte ein sehr dynamisches, sehr geradliniges Spiel, auch schon mit aufrückenden Innenverteidigern. Da werden wir wahrscheinlich später auch noch hören, was das ein interessantes Konzept ist mit Jan Schimonek. Hat auch schon sehr viel so mit Halbraumkombinationen und von da aus dann quasi zu den Torabschlüssen gekommen. Das lief sehr gut, vor allen Dingen, wenn man dann mal in Führung lag. Das waren also viele Spiele, die überragend gewonnen worden sind, nachdem man dann kontern konnte. Das war gegen Erzgebirge Aue ein 5-1 und auch gegen FSV Frankfurt das 5-1. Insgesamt muss man auch sagen, dass man relativ ambitioniert schon gespielt hat. Man hat also auch relativ hohes Pressing aufgezogen. Hat dann auch zum Beispiel gegen Greuther Fürth und im Pokal gegen den VfB Stuttgart, wo man ja auch 2-0 gewinnen konnte, die ersten Tore jeweils nach einem Ballgewinn im hohen Pressing gegen die Innenverteidiger beziehungsweise gegen einen abkippenden Sechser erzielt. Und mit der Niederlage gegen Heidenheim am 8. Spieltag fing es dann an, dass alle diese ambitionierten Dinge, die man vorher versucht hatte und auch im Selbstbewusstsein dann auch weiter forciert hat, so nach und nach abgeschwächt worden sind. Man hat also das Pressing deutlich tiefer angelegt, hat die Abwehrlinie zurückgezogen. Es wurde im Aufbauspiel deutlich weniger Risiko gesucht, das heißt, das Aufrücken der Innenverteidiger hat nachgelassen. Wobei man auch sagen muss, dass mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Jan Schimonek da natürlich ein Wechsel stattgefunden hat. Weil der junge Kakutalua, der dann der hauptsächliche Ersatz war, schon deutlich vorsichtiger ist, was defensiv teilweise nicht schlecht ist, aber offensiv dann halt auch bedeutet, dass er, bevor er jetzt den ambitionierten Pass ins letzte Drittel spielt oder einen Dribbling versucht, wird dann eher nochmal der Pass zurückgespielt. Das hat das Ganze schon ein bisschen konventioneller und ein bisschen vorsichtiger gemacht. Ja, und spätestens dann zum Spiel gegen Leipzig fing es dann auch an, dass von dem eigentlichen Grundsystem, diesem 4-2-2-2, abgewichen worden ist, dass man versucht hatte, Tobias Weiß, der, glaube ich, so um den 5., 6. Spieltag so auf den letzten Drücker noch verpflichtet worden ist. Genau, vor dem 5., also Ende August war ja die Transferliste zu, kurz davor wurde er noch verpflichtet, einzubauen, weil Tobias Weiß natürlich vom Namen, vom Standing her ein ehemaliger Nationalspieler ist, wo man gehofft hatte, dass er dem Ganzen ein bisschen Stabilität verleiht. Da wurde dann sehr viel rumprobiert mit Systemen mit Dreier Mittelfeld, also klare Rautenformation, aber auch so 4-1-3-2 mit sehr eingerückten Flügeln und breiten Stürmern, so Mischsysteme. Und man muss eigentlich sagen, da ist ziemlich viel verloren gegangen, dass halt irgendwie viele der Automatismen nicht mehr so abzurufen waren. Dann hatte man, glaube ich, mit dem Spiel gegen Aalen, genau, da war die die Länderspielpause dazwischen, hatte man dann gesagt, okay, genug experimentiert, jetzt gehen wir zurück wieder zum 4-2-2. Aber halt immer noch mit einer deutlich tieferen Pressinghöhe, einer ganz komischen defensiven Orientierung der Flügelspieler, die mehr so zusätzliche Außenverteidiger waren. Das Ganze versucht, hat aber auch nicht mehr so richtig den Zugriff gefunden, den man noch so zu Beginn hatte. Und weil halt nebenbei noch so ein bisschen der Kindergarten begann zwischen Neururer und Hochstädter, dass immer wieder so kleine Äußerungen kamen, was sich dann letztendlich hochgeschaukelt hat. Und es fing an, damit das Neururer die Qualität des Kaders in Frage gestellt hat. Die Aussage war, glaube ich, dass er aus einem Läufer, der die 100 Meter in 14 Sekunden läuft, kann er keinen machen, der die in 11 läuft.
Da kann ich dich vielleicht ganz kurz mal unterbrechen. Wir hatten ja auch Fragen zugeschickt bekommen und da kann ich vielleicht gleich mal einhaken. Wir hatten zum Beispiel eine von Edmarcool 2008 auf Twitter, der eben gefragt hat, ist der Tabellenstand Ausdruck der aktuellen Form oder folgerichtiger Stand der Qualität? Oder auch bei transfermarkt.de fragt Yannick, wie schätzt ihr das Potenzial des Kaders ein, auch im Verhältnis zur zweiten Liga? Da hast du jetzt ja schon angesprochen, dass es da auch dann unterschiedliche Meinungen gab. Wie sieht denn deine Meinung aus? Wie schätzt du das Potenzial des Kaders erst einmal ein, so ganz grundsätzlich?
Das ist schon eine sehr schwierige Frage, muss man sagen. Man muss natürlich sehen, vom Etat liegt der VfL auf jeden Fall auch im Mittelfeld der zweiten Liga. Und es wurde vor der Saison auch nur Spieler verpflichtet, die ablösefrei waren und die sich eventuell dann auch bei anderen Mannschaften nicht unbedingt durchgesetzt haben. So, dass man schon das Argument verstehen kann, dass der Kader nicht besonders gut ist. Andererseits hat man natürlich auch Leute dabei, wie zum Beispiel Dani Lazza, die vom Potenzial deutlich auch Erstliga-Niveau haben. Und halt auch viele Leute, die gerade zu Beginn der Saison wahrscheinlich auch ein bisschen overperformed haben. Also wenn ich zum Beispiel an Simon Terodde denkt, der bei Union so solider Mittelstürmer war, aber jetzt nicht besonders auffällig und dann in den ersten 5 Spieltagen mit Pokal irgendwie 10 Tore erzielt hat oder so. Ne? Da sind natürlich Ambitionen geweckt worden, die vielleicht nicht 100% gerechtfertigt waren. Und entsprechend kann man schon sagen, dass der Kader vielleicht nicht so stark war, wie er zu Beginn den Eindruck gemacht hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Peter Neururer natürlich taktische Verfehlungen auch deutlich drin hatte. Gerade diese ganzen Systemumstellungen, da ist man nicht so wirklich ausgereift. Und man hat auch gemerkt, dass das zum Beispiel einzelne Fehler, die bestimmte Spieler haben, wie zum Beispiel bei Gregoritsch oder Pertl in den Anlaufbewegungen, auch über den Zeitraum einer halben Saison nicht so korrigieren konnte. Wo ich sagen würde, vielleicht ein Ticken mehr ist in dem Kader vielleicht noch drin, als er aktuell zeigt. Auch wenn der erste Eindruck aus den frühen Saisonspielen vielleicht ein bisschen zu positiv war und da auch ein paar Leute tendenziell über ihrem eigentlichen Leistungsniveau jetzt nicht unbedingt gespielt haben, sondern durch den gesamten Trend und durch die positive Stimmung so ein bisschen mitgetragen worden sind.
Es gab noch eine Frage in den Kommentaren bei Spielverlagerung vom Spanish Writer. Und zwar schreibt er, im Text zu den Spielen 8 bis 13 wurde ein Mangel an gruppentaktischen Abstimmungen festgestellt. Es fehle, und dann zitiert er uns, Automatismen, die in neue Formationssysteme integriert werden können. Du hast es ja jetzt schon leicht angedeutet. Die Kritik war ja auch die gewesen, dass er Formationen wechselt und keine übergeordnete Idee hatte.
Ja, also wo es natürlich, ich sag mal, für den Laien am einfachsten zu erkennen ist, sind so die defensiven Automatismen. Also wenn jemand rausrückt, dann muss er halt irgendwie abgesichert werden. Andere Leute müssen eventuell auch sich entsprechend bewegen. Das ist im 4-4-2. Deswegen wird es halt auch immer grundsätzlich so als das Standard-Defensivsystem betrachtet relativ klar. Es gibt relativ gleichmäßige Zonen über das Spielfeld. Es gibt relativ klare Zuordnung, wer wann wie rauszurücken hat. Die Ketten im Mittelfeld und Abwehr sind gleich angelegt. Und wenn man jetzt halt auf komplexere Systeme wechselt, wie meinetwegen mit einer Raute, wo man relativ, also Bochum hat ja auch eine 4-1-2-1-2 Raute gespielt, oder sogar wenn man jetzt die Staffelung von Terodd und Zechtag betrachtet, nochmal mit 2-1, also nicht mehr so klare horizontale Kettenmechanismen, dann wird es halt schwieriger, wie verhält man sich, wenn jemand rausrückt, wie sichert man denjenigen ab, wie schiebt man zu, wie schaut man sich jetzt auch gerade aufgrund der lokalen Situation das an. Und da hat man halt deutlich gemerkt, dass da große Probleme gab. Die Flügelspieler waren oft viel zu tief und haben sich irgendwie an den Außenverteidigern extrem mannorientiert verhalten. Haben also zum Beispiel, wenn dann die zentralen Spieler, also die beiden inneren Achter von jetzt der inneren Reihe zum Beispiel rausgerückt sind, sind sie nicht entsprechend reingeschoben, um die Wege dann direkt in die Halbräume zu blockieren. Das war sehr offensichtlich. Aber auch solche Sachen wie flexible Breitenbesetzung im Offensivspiel. Wenn jetzt bei der Raute zum Beispiel nur noch den Außenverteidiger als festen Breitespieler hat, dass er zum Beispiel mal die Achter rausrücken, dann muss der Stürmer rein. Und wie das Wechselspiel da, das war halt auch nicht wirklich ausgeprägt, dass man schon sagen muss, im 4-4-2 waren die Sachen stabil. Da wurden sie wohl auch über längere Zeit trainiert. Aber wenn jetzt in den neuen Systemen die Nachbarn gewechselt haben und andere Absicherungsbewegungen oder Kompensationsbewegungen für die Breitengebung oder für die Aufrechterhaltung von zum Beispiel Verbindungen zu anderen Spielfeldhälften oder so gebraucht wurden, das wurde oft vernachlässigt und das hat man auch deutlich gesehen.
Jetzt hatten wir es angesprochen, dass Mitte Dezember dann, oder Anfang Mitte Dezember, Neuro entlassen wurde. Jetzt zuletzt war Interimstrainer Frank Heinemann, also der vorherige Co-Trainer von Neurohr, noch in Verantwortung für 3 Spiele. 3 Remis und nur ein Tor. Also 2x0-0, 1x1-1. Das wäre trotzdem nochmal ganz interessant. Ich habe die Spiele auch nicht so verfolgt. Vielleicht auch für alle Zuhörer. Was hat denn Heinemann geändert? Oder hat er einfach nur das System von Neurohr oder welches System auch immer das denn sein sollte, übernommen? Wie hat sich das dann gestaltet unter Heinemann?
Ja, also man muss schon sagen, die Probleme waren grundsätzlich noch die gleichen wie bei Neurohr. Er hat aber das System umgestellt auf ein 4-1-4-1. Ich hatte ja gesagt, dass Neurohr zuletzt wieder versucht hatte, mit dem 4-4-2 wieder so ein bisschen die Stabilität zurückzugewinnen. Aber trotzdem war das 4-1-4-1 nicht vollständig neu. Das wurde zum Beispiel gegen Kaiserslautern so schon gespielt. Und im Grunde muss man auch sagen, die Probleme waren auch ähnlich. Also das Bochumer 4-1-4-1 ist so ausgelegt, dass die Achter so die primären Spieler sind, die herausrücken. Und die Flügelspieler sind eher sehr tief. Und man hatte eigentlich die gleichen Probleme wieder, dass die Rausrückbewegung der Achter durch die Flügelspieler nicht vernünftig balanciert worden sind. Und was mir jetzt auch gerade im Spiel gegen Aue, das war das letzte Spiel, aufgefallen ist, dass halt auch Terodde gar nicht wusste, wie er sich jetzt zu verhalten hat, wenn plötzlich links und rechts an ihm Latzer und Weiß vorbeischießen und die Innenverteidiger plötzlich anlaufen. Er ist halt einfach in der Mitte stehen geblieben, so dass man auch durch dieses Anlaufen eigentlich nie wirklich Druck ausüben konnte, weil immer der horizontale Pass oder der Rückpass möglich war, weil halt keine kollektiven Bewegungen da stattfanden. Aber halt durch den zusätzlichen defensiven Mittelfeldspieler, der dann immer so sehr nah an der Abwehr agiert hat, das war teilweise Lucilla, teilweise Zahirovic, hatte man halt ein bisschen mehr defensive Stabilität und hat dann sehr viel in der Endverteidigung eigentlich noch gut machen können. Und man muss auch sagen, dass man sehr viel Glück auch hatte bei der Chancenverwertung der Gegner. Man hat dann auch mit Sandhausen und Greuther Fürth Mannschaften gehabt, die jetzt nicht so das finale Selbstbewusstsein hatten, was man auch deutlich gesehen hat, dass Top-Chancen vergeben worden sind. Ja, und andererseits hat man sich selbst dann auch dadurch, dass man eine relativ tiefe Stellung hatte mit den Flügelspielern und halt auch nur noch einen Stürmer vorne, für die Konter nicht so wirklich die tiefen Anspielstationen hatte, versucht hatte, das irgendwie so rauszukombinieren. Und da fiel dann auch so ein bisschen wieder auf, dass dann auch die gruppentaktischen Sachen fehlen, um halt dann konstant die wichtigen Zonen im Konter zu besetzen. Und so kam dann halt auch zustande, dass insgesamt weniger Tore gefallen sind. Also durch einfach mehr Präsenz in der Endverteidigung, dafür aber deutlich weniger Präsenz im Konterspiel.
Ihr hört eine Sonderausgabe des Spielverlagerungspodcasts. Wir diskutieren über den VfL Bochum und wir wollen auch über den neuen Trainer Gert-Jan Verbeek diskutieren. Und dazu ist Tim Rieke heute mit dabei. Er zeichnet sich aus als Niederlande-Experte bei uns im Team. Und er hat die Karriere von Verbeek auch über die letzten Jahre hinweg sehr genau beobachtet. Der Niederländer trainiert seit 2001 als Cheftrainer bei verschiedenen Vereinen, war bei Feyenoord, war bei Almelo, war in Herrenveen und auch bei Alkmaar, also teilweise auch zweimal und dann eben zuletzt auch Nürnberg aktiv. Da ist er dann auch dem Bundesliga-Publikum bekannt geworden. Tim, aber es wäre erst einmal interessant, wenn du nochmal so zusammenfassen könntest, welche Spuren er denn bei den Vereinen in der Eredivisie hinterlassen hat und wie du seinen Stil auch charakterisieren würdest.
Ja, also ich habe jetzt nochmal die verschiedenen Stationen mir etwas genauer angeschaut in einer kleinen Vorbereitung, sag ich mal. Und also insgesamt übergreifend könnte man auf jeden Fall sagen, dass er ein relativ eigenwilliger Trainer ist, der gegen den Ball vor allem zuletzt immer sehr viel mit Mannorientierung gearbeitet hat. Das war dann zum Ende der Zeit in Nürnberg teilweise schon sehr extrem, wo gerade dann in der Abwehrreihe fast radikale Manndeckung auf gewisse Spieler eingesetzt wurden. Das war, glaube ich, aus meinem Eindruck her zu Anfang seiner Trainerkarriere etwas weniger der Fall. Neben diesen Mannorientierungen müsste man wahrscheinlich noch seine häufig ungewöhnlichen Ausrichtungen als Merkmal nennen. Also er hatte oft auch schon relativ früh eigentlich in seiner Laufbahn mit verschiedenen Asymmetrien experimentiert, teilweise Mischformationen, auch häufig kleinere Anpassungen an verschiedene Gegner immer dabei. Und außerdem würde ich als dritten Punkt noch eine sehr offensive Grundausrichtung einbeziehen. Das bedeutet, gerade im Aufbau- und Offensivspiel viele aufrückende Bewegungen verschiedener Art bei der einen oder anderen Station oder in der einen oder anderen Phase wurde das auch mal etwas unbalanciert und nicht mehr ganz so gut abgesichert. In guten Phasen konnte das aber auch sehr, sehr durchschlagskräftig werden. Vor allem dadurch immer, auch wenn viele teils weiträumige Bewegungen in den System eingebaut waren, oft relativ vorausschauend so die Mechanismen aufeinander abgestimmt waren und das alles relativ durchdacht wirkte, immer sehr systematisch eigentlich auch, auch wenn es auf den ersten Blick mal ein relativ chaotisches Grundsystem schien, was nicht so klar in eine wirkliche Formation zu bringen war. Aber obwohl diese, ja, die Grundausrichtung manchmal etwas undeutlich waren, wo man nicht wusste, ist jetzt irgendwie asymmetrisch 4-3-3, bisschen rautenhaft, bisschen 4-4-2, zwischendurch auch mal der eine oder andere Dreierkettenansatz, aber so die Bewegungsmuster waren doch immer relativ, relativ konsequent angelegt und nicht irgendwie kaum mal, dass man so das Gefühl hätte, das wäre irgendwie ziellos, sondern immer sehr klar gerichtet, sage ich mal. Also, wenn man jetzt nochmal kurz die Karriere gehen will, war erst relativ lange Co-Trainer unter Foppe de Haan, der auch ein ganz witziger Trainer ist, ohne das jetzt weiter auszuführen. Dann 2001 eben sein erster Cheftrainerposten bei Heracles, da war er 3 Saisons, damals waren die noch in der zweiten Liga, hat den Aufstieg allerdings jeweils knapp verpasst, aber ein ziemlich gutes Fundament eigentlich hinterlassen, sodass dann sein Nachfolger direkt danach den Aufstieg dann geschafft hat. In diesen ersten Jahren hat er oft so ein ziemlich breit angelegtes 4-3-3 gespielt, mit einem hohen Zehner oftmals auch, wo dann in der Offensive sehr viel über die Flügel gelaufen ist. Viel auch über Dribblings von den Außenstürmern und gegen den Ball hat man sich meistens auf diese 4-3-Stellung konzentriert, also Viererkette und ein Dreierblock davor. Offensivspieler eben, wie in der damaligen Zeit häufig noch üblich, relativ wenige Defensivaufgaben. Dann ist er 2004 zu Heerenveen gewechselt, hat dort eigentlich relativ konstant sich immer so um Rang 5 positioniert in der Liga, jedes Mal eigentlich auch in die europäischen Wettbewerbe eingezogen. Da hatte er dann häufig so Hybridformationen zwischen 4-3-3 und 4-4-2 oder auch Rauten. Beispielsweise gab es 2006-07 und 2007-08, also in seinen letzten beiden Saisons, hatte beispielsweise Pranjic, spielte dann so eine Art, so eine Mischung aus Linksaußen und linkem Achter, und man hat dann in diesen letzten zwei Jahren bei Heerenveen eigentlich in der Offensive zum Beispiel sehr viel versucht, durch Linksüberladung zu Torerfolgen zu kommen. Da hat man oft versucht, auch die gegnerischen Mannorientierungen zu bespielen. Das heißt dann, Pranjic eben in seiner Hybridposition ist häufig im Aufbau unterstützend sehr tief zurückgefallen, hat dann die linke Seite geöffnet und die beiden Stürmer, beziehungsweise vor allem der hängende Stürmer, ist dann sehr oft in diese Räume hineingezogen. Das war anfangs Afonso Alves, der Brasilianer, der in der einen Saison, glaube ich, irgendwie 32 Saisontore gemacht hat. Und dann später Soleimani, der so auch immer wieder nach außen rochiert ist. Und dann hatte er bei Heerenveen zum Beispiel, in der Liga gab es zwischendurch immer mal so ganz hohe Siege. Ein 9-0 war einmal dabei gegen seinen alten Verein Heracles, ein 7-0 mal, wo man einfach über diese Linksüberladung mit sehr konkreten Diagonalläufen in freigezogene Bereiche, wo man damit sehr gefährlich wurde. Dazu immer mal wieder über lange Bälle oder auch Spiel auf zweite Bälle schon, so Mitte der 2000er, so ein bisschen was gemacht. Aber die Mannschaft war defensiv relativ instabil. Das war halt so eine Phase, wo er die Mannorientierung nicht so richtig gut abgestimmt hat. Und manchmal waren so die Nachrückbewegungen hinter herausrückenden Aktionen nicht so ganz angeschlossen. Hat auch bei Heerenveen, wie gesagt, zwischendurch mal mit klareren Rautenformationen experimentiert und nicht so Mischformationen. Das waren wohl eher nicht so erfolgreiche Zeiten, weil man da relativ, da waren manchmal die Abstände zwischen dem Zehner und den Stürmern zu groß, weil der hintere Defensivteil auch relativ tief stand immer. Und dann hat man eine Phase gehabt, wo man auch zum Beispiel auf die gegnerische Zirkulation im Sechserraum dann keinen Zugriff aufbauen konnte und entsprechend auch das Herausrücken der Halbspieler auf die gegnerischen Außenverteidiger im Aufbau immer zu spät gelang. Das war dann beispielsweise mal eine Phase, wo man dann nicht so stark war. Und bei Heerenveen war eigentlich eine Sache relativ dominant, die ansonsten eher selten war. Das war nämlich, dass er auf den Flügelpositionen oftmals eher mittelfeldhafte Spieler aufgestellt hat. Also zum Beispiel ganz am Anfang bei Heracles oder auch bei AZ später hat er ja gerne so wirklich stürmerhafte Typen in den offensiven Außenpositionen eingesetzt, so dass es die Formationen oft 4-3-3-artiger waren Und bei Heerenveen gab es beispielsweise eine Phase, wo er ein 4-3-3, 4-4-2 Mischsystem gespielt hat, wo dann quasi häufig Pranjic und Michael Bradley die Außenposition besetzt haben, also jetzt nicht klassische Flügelspielertypen. Das ist ja auch was, was er jetzt in Nürnberg dann überraschenderweise wieder eingeführt hat, wo er oft Vollner und Lujek auf den Flügeln gespielt haben. Also sowas kann durchaus sein. Bei Feyenoord, wo er dann 2008 hingewechselt ist, nach den 4 erfolgreichen Jahren bei Heerenveen, hat er das auch versucht. Da in der Saison war das aber nicht so erfolgreich. Da war es oft so, dass es war so eine Art 4-4-2, was gespielt wurde in verschiedenen Besetzungen, wo meistens eine der Flügelpositionen von so einem eigentlich Flügelspieler-Achter-Hybrid besetzt war. Und dann gab es so versuchte Pärchenbildungen zwischen den jeweiligen Sechser und dem Flügelspieler auf der Seite, aber innerhalb dieser seitlichen Pärchenbildung, innerhalb des Mittelfelds, waren die Verbindungen nicht so gut. Und deswegen hat es für ihn bei Feyenoord nicht gut funktioniert. Er sollte eigentlich nach seinen Erfolgen bei Heerenveen so ein bisschen als ja Wiederaufbauer fungieren, da der Club in den Jahren davor nicht so erfolgreich war. Aber das hat eben aufgrund dieser Probleme nicht geklappt. Dazu kamen bei Feyenoord noch große Schwierigkeiten mit den Mannorientierungen, wo er sehr lange gebraucht hat, um die vernünftig abzustimmen. Gerade zu Saisonbeginn damals hatten die das ein oder andere Spiel, wo wirklich doch haarsträubendere Lücken auch in zentralen Räumen entstanden sind dadurch. Und deswegen hat das da nur ein gutes halbes Jahr ausgehalten. Und im Rückblick würde ich jetzt mal sagen, dass er ja nach diesem schwachen Erlebnis bei Feyenoord sich wieder so ein bisschen umgestellt hat. Diese Tendenzen in Richtung 4-4-2, 4-3-3 Mischformationen, die eben da gescheitert sind, über Bord geworfen hat. Und dann 2009 bei Heracles, sein zweites Engagement dort, hat er dann ein relativ klares 4-3-3 ausgewählt und die Spielweise von dieser Mannschaft von Heracles war dann auch so das, was man dann in den letzten Jahren vor allem bei AZ auch von ihm gesehen hat. Wie gesagt, 4-3-3-Formation, relativ klar meistens, im Gegenball häufig mit Mannorientierung und einzelnen Rausrückbewegungen, situativ die Formation ein bisschen tiefer in einer Art 4-1-4-1 und offensiv eben dieses Direktpass- und Ablagespiel, was bei AZ sehr prägend war, dass halt die Verteidiger sehr viel für die Aufbauarbeit machen, manchmal auch mit Unterstützung eines sehr weit zurückfallenden Sechsers und dass man dann häufig die Übergangszone im zweiten Drittel mit direkten Pässen in die Offensive überspielt und dann aus der Sturmlinie quasi kurz zurücklegt. Das war wirklich bei Heracles dann zum ersten Mal ganz klar in der Form zu erkennen. Haben das bei der Mannschaft vor allem auf der linken Seite oft gemacht, wo dann Bas Dost, der jetzt bei Wolfsburg ist, als Mittelstürmer immer meistens für die Ablagen zuständig war oder der hoch einrückende Linksaußen. Und dann gab es da so ein paar Mechanismen. Der linke Achter ist entweder nachgestoßen, wenn ihm zentral Raum geöffnet wurde oder er ist auf den Flügel rochiert. Dazu gab es dann noch einen mitspielenden Zehner. Und so hat man dann über gewisse Linksüberladungen und eben über dieses Direktpassspiel bei Heracles eine sehr gute Saison von Verbeeks Team gesehen. Die sind da mit einem ja doch eher geringen Etat in der niederländischen Liga auf Rang 6 gelandet, was in der Eredivisie-Zeit die beste Platzierung der Vereinsgeschichte war. Und damit ist er dann eben zu AZ gewechselt. Von dem Team haben wir ja auch noch die eine oder andere alte Analyse oder Teamanalyse auf der Seite. Da hat er auch relativ ähnlich spielen lassen. Auch so 4-3-3-haft, paar Asymmetrien, Direktpassspiel. Eine Neuerung bei AZ war dann, oder eine Weiterentwicklung eigentlich, dass die Abwehrreihe ein bisschen verändert wurde. Also bis dahin hat er eigentlich bei jeder seiner Station eine ziemlich klare Viererkette spielen lassen, die auch gegen den Ball ziemlich auf die Einhaltung der Kettenmechanismen getrimmt war, abgesehen eben von einzelnen Mannorientierungen. Und auch im Aufbauspiel wurde eigentlich relativ klar diese Viererkette beibehalten, was die Raumaufteilung angeht. Also die, natürlich die bisschen auffächern und Außenverteidiger vorrücken, aber ansonsten wurde das relativ klar beibehalten, auch bei Heracles dann noch. Einzige Ausnahme war eigentlich so eine Phase bei Heerenveen, wo mal gegen den Ball so ein bisschen auch durch Mannorientierung in eine Fünferkette tendiert wurde, aber das war wirklich nur sehr marginal. Und dann eben bei AZ fing das an, dass im Aufbau häufig so Mischketten gebildet wurden, dass quasi mal ein Außenverteidiger sehr weit aufgerückt ist und dann die drei anderen Abwehrspieler eine Aufbaureihe gebildet haben, oder dass wirklich einer der Mittelfeldspieler sehr deutlich in die Abwehrreihe zurückgefallen ist und man dann so eine Dreierkette gebildet hat. Also diese verschiedenen Mechanismen für eine Dreierkettenbildung im Aufbau wurden dann bei AZ quasi neu eingeführt. Und das war dann ja auch eines der Merkmale, was man in Nürnberg zu sehen bekommen hat. Dort hat Verbeek ja am Anfang, so in seinen ersten Spielen, auch noch verhältnismäßig klar die Viererkette gehalten. Aber es wurde dann gerade dann in der Rückrunde eigentlich immer, ja, verrückter, und er wurde experimentierfreudiger, hat dann quasi diese verschobene Aufbaudreierkette, wo ein Außenverteidiger tief bleibt und einer aufrückt, Anger auf rechts und Plattenhardt auf links. Das hat dann immer je nach Gegner gewechselt, wer welche Rolle eingenommen hat. Sowas wurde dann ja bei Nürnberg in der Rückrunde zunehmend eingeführt, entwickelte sich quasi zum Standard. Und ganz am Ende seiner Zeit in Nürnberg gab es ja auch zum Teil diese verrückten Anpassungen, wo wirklich dann irgendwie 3-2-Formationen auf einmal gespielt wurden, mit einer Art Ausputzer. Das war zum Beispiel gegen Frankfurt in einem Spiel. Also das wurde dann ja, also diese quasi diese Umschiebung und Anpassung innerhalb der Abwehrlinie wurden da ja zuletzt in Nürnberg quasi auf die Spitze getrieben. Das wäre natürlich jetzt interessant, ob man das in Bochum auch sehen kann. Wäre natürlich möglich, ebenso wie die anderen übergreifenden Aspekte, die jetzt genannt wurden. Also um das jetzt nochmal zu einem Abschluss zu bringen, wie gesagt, Mannorientierung gegen den Ball, viele Detailanpassungen am Gegner, Mischformationen, sehr ausgeklügelte Rollenverteilungen, zielstrebiges Bewegungsspiel und ganz gute Offensivmechanismen kann man eigentlich von ihm erwarten. Interessant wird, ob er eher dieses Direktpass- und Ablagespiel in der Offensive etabliert oder ob er etwas ruhigere Übergänge in die Offensive einsetzen möchte, möglicherweise mit seinem Linksüberladungen, die immer mal wieder zu sehen waren, eben bei Heracles im zweiten Engagement oder dann in Nürnberg zum Schluss immer deutlicher mit Kiyotake als wichtigem Spieler. Außerdem wird interessant sein, wie sich eben die Einbindung der Abwehrkette bei Bochum gestalten wird, ob man quasi eine festere Viererkette hat, ob vielleicht mal eine ganz konstante und klassische, oder was heißt klassische, aber eine wirklich eindeutige Dreierkette zu sehen bekommt, die eigentlich von ihm in der Form noch gar nicht benutzt wurde, sondern immer nur dieses Mischdingens wie bei Nürnberg. Und beispielsweise auch, wie aus der Abwehr der Aufbau gestaltet wird. Also ob es wirklich klare Aufbaurochaden zwischen der Abwehr und der Mittelfeldlinie geben wird, wie eben bei AZ häufig, oder ob diese asymmetrischen Aufbauverschiebungen rein dadurch kommen, dass beispielsweise ein Außenverteidiger tief bleibt und einer hochschiebt, wie das dann bei Nürnberg am Ende der Fall war.
Vielen Dank für den ausführlichen Überblick, nochmal chronologisch die ganzen Stationen durchgegangen. Ja, bevor wir jetzt weitergehen zu Bochum und dann auch mehr in den spekulativen Raum betreten, weil natürlich nicht genau weiß, was er vorhat, etwas verwunderlich. Er ist ja mit Nürnberg nicht direkt abgestiegen, er wurde vorher entlassen, aber er hat ja die Mannschaft nicht aus dem Tabellenkeller herausführen können, nachdem man eine sehr miserable Hinrunde gespielt hat, wo er dann ja erst installiert wurde dann im Verlaufe dieser Hinrunde der letzten Saison. Trotzdem hört man immer wieder aus Nürnberger Kreisen, dass eigentlich die Entlassung von Verbeek kritisiert wurde. Man hätte sich eher gewünscht, er hätte jetzt auch in der zweiten Liga die Mannschaft weitergeführt. Das passt ja eigentlich nicht zusammen im heutigen Fußballgeschäft. Normalerweise jemand, der den Verein dann am letzten Tabellenplatz dann wieder verlässt, lassen wird, dass der dann trotzdem eigentlich so auch in Fankreisen oder auch in Umfeld dann gefeiert wird. Wie hängt das dann zusammen, Tim?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also
hast du auch keine Erklärung dafür?
Ich würde das wahrscheinlich irgendwie an der Vorgeschichte einfach festmachen, dass dieser Kontrast einfach zwischen diesen, keine Ahnung, Nürnberg war ja, bevor Verbeek damals kam, irgendwie, glaube ich, die ersten 12 oder 13 Saisonspiele hatten die ja zwar 6 Unentschieden oder sowas, aber halt 0 Siege. Und die waren halt irgendwie auch, ja, die waren halt normal und unüberzeugend und hatten irgendwie nicht so eine besondere Ausstrahlung, sondern die waren halt nicht nur unerfolgreich, sondern da hat wahrscheinlich viele Beobachter oder Fans gestört, dass da nicht wirklich, dass quasi in jedem Spiel man nicht so richtig, wenn man das geguckt hat, gedacht hat, okay, die haben wirklich eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen, sondern ja, die spielen halt irgendwas, das ist zwar ganz okay, aber mehr halt auch nicht so. Und dieses bisschen Profillose eigentlich, was vielleicht Nürnberg davor gerade ausgemacht hat, in dem Kontrast zu Verbeek, der halt extrem viel probiert hat, sehr engagiert war, viele Umstellungen, der dann ja auch Anfang der Rückrunde irgendwie 4-mal hintereinander gewonnen hat und da schon so ein bisschen rausschien aus dem Abstiegskampf, danach eben auch ein bisschen Pech hatte mit Verletzungen irgendwie. Und das war halt eine Mannschaft, die immer auch für ein Tor gut war, immer auch für ein gutes Spiel gut war, die auch eigentlich ihre guten Phasen und ihre guten Angriffe hatte, wenn sie nicht gepunktet hat. Und das war wahrscheinlich so im Kontrast etwas, was die Nürnberger Zuschauer durchaus überzeugen konnte. Und dann denen wahrscheinlich auch das, denke ich mal, aus meiner Beurteilung durchaus berechtigte Gefühl gegeben hat, dass er selbst bei einem Abstieg eine gute Besetzung für einen konstruktiven Neuanfang in der zweiten Liga gewesen wäre.
Ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Zumindest hat er Profil geschaffen, wie du schon erwähnt hast. Mhm. Aber den Trainer Verbeek begleitet dann auch immer eine streitbare Aura. Zumindest hatte er in seiner Karriere immer wieder Probleme. Er hatte eine erfolgreiche Zeit bei AZ Alkmaar, wurde da aber dann trotzdem, ich weiß nicht, ob er entlassen wurde oder wie auch immer der Vertrag aufgelöst wurde, aber zumindest hat man sich dann getrennt, weil es auch dann doch mit Verbeek auch immer wieder ja Probleme im zwischenmenschlichen Bereich gibt. Gibt es Probleme in der Kabine? Gibt es Probleme mit den Spielern? Funktioniert die Kommunikation nicht richtig auf verschiedenen Ebenen, vielleicht auch mit der sportlichen Leitung? Jedenfalls gleiten ihn immer wieder diese Nebengeräusche. Hat er sich da mittlerweile etwas geändert aus deiner Sicht oder gehört das einfach zur Personalie Verbeek dazu?
Ja, würde ich wahrscheinlich so sagen. Also es gab ja, wie gesagt, bei AZ diesen Fall, dass da angeblich Probleme im Umgang mit den Spielern vorhanden waren. Zumindest wurde das auch von Vereinsseite so kommuniziert. Bei Feyenoord war das damals auch mitentscheidend. Bei Nürnberg ja soll das ja auch zumindest eine Rolle gespielt haben, dass da der eine oder andere irgendwie sich über ihn beschwert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Da gab es zumindest solche Nebengeräusche ja auch.
Wohingegen dann andere sich für ihn eingesetzt haben, aber ja, es scheint so, dass es bei ihm so ein bisschen dazugehört. Seine öffentliche Wirkung ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, wechselt ja manchmal auch so zwischen irgendwie so einem schroffen, unnahbaren Kauz und manchmal so Phasen, wo er auch netter, zurückhaltender, vornehm fast schon dargestellt wird. Also das ist ein seltsamer Punkt, den man, glaube ich, kaum irgendwie analysieren kann, zumal man nie weiß, was hinter den Kulissen so passiert.
Ihr hört eine Sonderausgabe des Spielverlagerungs-Podcast. Wir diskutieren über die VfL Bochum und Neutrainer Gert-Jan Verbeek. Jetzt blicken wir in die Zukunft und wollen darüber diskutieren, was könnte Verbeek in Bochum spielen lassen. Dazu sind auch Fragen eingegangen, die auf Ähnliches abzielen. Zum Beispiel schreibt bei Twitter @NielsPoker, was denkt ihr, lässt Verbeek so spielen? Wie bindet er wen ein? Oder auch bei Facebook schreibt Matthias, mich würde interessieren, inwieweit sich Verbeeks Spielphilosophie auf unseren Kader übertragen lässt. Also auf unseren Kader, auf die Bochumer Kader, sofern keine Wintereinkäufe getätigt werden. Auch bei Transfermarkt fragt Yannick, wie wird Verbeek dieses Spielermaterial eurer Meinung nach in sein System integrieren? Tobias, du hast dich einerseits natürlich als Bochum-Experte mit dem Kader intensivst beschäftigt, hast dich aber auch mittlerweile mit Verbeek beschäftigt und Tim hat gerade auch ausgeführt, für was Verbeek alles steht. Es ist vielfältig, aber auch sehr, sehr interessant. Was denkst du, wie wird er seine Ideen in Bochum mit dem vorhandenen Material integrieren können?
Ja gut, also ich würde nach den letzten Ausführungen von Tim auch sagen, es wird sehr wahrscheinlich auf ein 4-3-3, 4-1-4-1 System irgendwie hinauslaufen. Wobei, wenn ich das so richtig gesehen habe, ist die Rollenverteilung im Mittelfeld bei Verbeek wohl immer so gewesen, dass es relativ klare Zuordnung der Rollen im Mittelfeld gibt, also einen klaren Sechser, einen Achter und einen Zehner. Habe ich das korrekt wiedergegeben oder war das auch mal anders? Tim?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also zum Beispiel bei manchen Stationen ja, bei manchen ist das natürlich auch schon schwierig, weil das da nicht so wirklich 4-3-3-haft war und man da eben diese Sechser und dann diese Hybridspieler so halb außen hatte. Bei AZ zum Beispiel würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, auch bei Heracles in der zweiten Amtszeit. Das sind ja schon mal zwei Stationen, die eigentlich jetzt für die neuere Zeit relativ repräsentativ sind.
Bei Nürnberg doch eigentlich auch, oder?
Bei Nürnberg eigentlich auch, ja. Also gerade am Anfang mit Hasebe so achtermäßig, Kiyotake Zehner, wobei die ja so, was ihre Grundräume waren, relativ eng beieinander waren, aber schon, was die Rollen angeht, natürlich schon differenziert, klar. Bei Nürnberg war halt eigentlich dafür ein bisschen anders, dass diese tiefe Sechserposition, die zum Beispiel bei AZ relativ dominant war, nicht mehr so festgeschrieben wurde, weil ja Mike Franz oft den einzigen Sechser gegeben hat, der zwar häufig auch zurückgefallen ist, tief unterstützt hat, aber in gewissen Spielen ja auch immer wieder so eine aufrückende Rolle dann hatte zum Beispiel. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das so in die Richtung Sechser, Achter, Zehner als Grundsatz schon geht meistens. Gibt immer mal wieder ein paar kleine Ausnahmen, aber zumindest sind die Rollen ziemlich sinnvoll verteilt und ziemlich ziemlich klar auch, bis auf dieses eine Spiel gegen Frankfurt mit dem 3-2.
Mhm. Ja, dann, also würdest du schon sagen, das wahrscheinlichste System ist so ein 4-3-3, 4-1-4-1, ne? Oder?
Wahrscheinlich, ja.
Das würde ja auch passen, weil der VfL ja neben dem 4-4-2 eigentlich jetzt auch zuletzt immer dieses 4-1-4-1 gespielt hat. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass die Art und Weise, wie das gespielt wird und wie die Rollenverteilung ist, sich dann deutlich ändern wird.
Alternativ wäre halt höchstens noch eine Raute, aber schätze ich nicht ganz so wahrscheinlich ein wie irgendwas Fehlerhaftes.
Mhm. Und dadurch, dass der VfL ja auch eher mittelfristig aufstiegsambitioniert ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Besetzung der Flügelposition auch eher offensiver gedacht wird. Also ähnlich wie bei Alkmaar, wo dann eher klare, tororientierte, diagonale Spielertypen dann waren. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass auf das Ablagenspiel stark fokussiert wird, was ja jetzt bei Alkmaar sehr stark ausgeprägt war und bei Nürnberg auch teilweise zu sehen war. Weil das auch was ist, was der VfL gerade zu Saisonbeginn extrem stark selbst praktiziert hat. Und es gab jetzt auch ein Interview mit Verbeek zu seinem Amtsantritt, wo er gesagt hat, dass eigentlich so die Spielweise zu Saisonbeginn schon sehr stark an seine Vorstellung rankommt. Dass ich also mir schon vorstellen könnte, dass man vielleicht auch irgendwie versucht, so ein 4-3-3, 4-4-2 Hybrid-System, um dann vielleicht von da aus eher so 4-3-3 zu werden, mit halt diesem relativ vertikalen, ablagenbasierten Fokus. Und ja, von den Spielertypen kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch eher links fokussiert wird, weil ich dann sehr hoffe und ich einfach auch mal Verbeek unterstelle, dass er das erkennen wird, dass wenn es einen Zehner im Bochumer Kader gibt, dann ist das Dani Latzer. Und Dani Latzer war halt bisher immer auch so auf den linken Halbraum fokussiert, ziemlich vertikal dann auch da in diesem Bereich, was dafür sprechen würde, dass man also versucht, über Pässe aus der Abwehr so in den linken Halbraum zu kommen, wo dann über Ablagen auf Latzer gespielt wird, der dann von da aus dann seine Nahspielerqualitäten einbringt und kurzfristig Leute bindet, um dann im nächsten Spielzug oder in der Fortführung des Spielzugs dann entsprechend Durchbrüche zu erzielen. Eventuell dann halt auch auf der ballfernen rechten Seite, wo man dann vielleicht Gündüz oder Seshtag oder so mit schnelle, dribbelstarke Leute aufstellen könnte, die sich dann im 1 gegen 1 durchsetzen. Also das ist schon ein Trieb, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Wir haben auch noch weitere Fragen zugeschickt bekommen, beziehungsweise wurden die zum Beispiel im Transfermarkt.de-Forum gestellt, wo es auch um die Einbindung von verschiedenen Spielertypen ging. Zum Beispiel eben, fragt hier Neil, mich würden die Spieler Tasaka und Weiß in der Verbeek'schen Taktik interessieren, und fragt weiterhin, wären Šešták und Gregoritsch die idealen Außen für die Mannschaft oder ein wenig verschenkt? Tobias, wie siehst du die Integration auch von Šešták und Gregoritsch, die bisher entweder zweite Spitze, Außenspieler, vor allem im Falle von Gregoritsch ja, der öfters als Linksaußen gespielt. Wie siehst du die Integration dieser beiden Akteure?
Ja, also tendenziell würde ich auch sagen, dass die Chance, dass die beiden häufiger in der Startelf auftauchen, durchaus hoch ist, weil beide Typen auch grundsätzlich für so ein ablagenbasiertes, kombinationsbasiertes Spiel sehr fähig sind, auch sehr auf sowas fokussieren. Gerade zu Saisonbeginn war ja Gregoritsch Linksaußen, sehr stark zweite Spitze, die sich dann immer wieder so in die Halbräume zurückfallen lassen hat und da dann auch sehr stark über ihre Läufe so das Kombinationsspiel angekurbelt haben. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich kann auch verstehen, dass man das Gefühl hat, dass sie auf den Außen auch verschenkt sind, weil sie insbesondere defensiv ja viele Schwächen gezeigt haben. Andererseits allerdings auch ja anscheinend nicht so wirklich gut eingebunden worden sind, weil ihnen halt auch irgendwie nicht erklärt worden ist oder irgendwie komisch erklärt worden ist, was eigentlich ihre Rolle ist. Man hat halt bei beiden gesehen, dass sie im Umschaltmoment nicht wirklich versuchen, irgendwie jetzt optionsorientiert die richtige Entscheidung zu treffen, sondern man ist erstmal blind zurückgesprintet. Teilweise hat man dadurch die Passwege erst geöffnet. Stand dann häufig auch zu tief, musste dann, wenn die Bälle nach außen kamen, zu weit aufrücken. Man hatte generell Probleme mit der Zuordnung mit den Außenverteidigern, weil die beiden so eng und auch horizontal schlecht gestaffelt beieinander standen. Also die Probleme kann ich durchaus nachvollziehen, aber gerade offensiv würde ich schon sagen, sind das zwei Spielertypen, die ich auf jeden Fall nah an der Startelf und auch sehr gut geeignet für das Verbeek'sche Spiel sehe. Ja, du hattest auch die Typen Tasaka und Weiß angesprochen. Das sind zwei Spielertypen, die ich eher kritisch sehe, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sie gut in das Spiel einzubinden sind, so wie ich momentan Verbeek verstehe, wo Wobei ich natürlich jetzt zugeben muss, ich bin bei Weitem nicht so ein Experte wie Tim. Ich habe nur seine Texte gelesen und mir daraus dann irgendwie ein Bild abgeleitet.
Das ist schon mal eine gute Grundlage.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist es ja mehr so, dass gerade die Achter auch eher so sich raumschaffend bewegen und dann auch viel Balancearbeit leisten. Und da sind eigentlich beide Typen aus meiner Sicht zu dominant und ein bisschen zu wild für. Wobei man, gerade wenn man jetzt versucht, wirklich einen dominanten Ansatz zu wählen, der eher versucht, nicht über schnelles Vertikalspiel aus dem zweiten ins letzte Drittel zu kommen, sondern vielleicht eher über konstruktives Aufbauspiel, dann könnte Tasaka durchaus auch als Achter, also tiefe Achter quasi neben dem Sechser interessant werden. Aber so in den Grundstrukturen würde ich dort eher andere Leute sehen.
Wen zum Beispiel, es wurde auch noch gefragt von Alex auf Facebook, wie denn zum Beispiel die Chancen von Jugendspielern stehen, aber auch von Leuten, die so schon im Profikader sind, zum Beispiel Bullut oder auch Gulden, der ja eigentlich im Profikader ist, aber jetzt mittlerweile auch viel in der zweiten Mannschaft wieder spielt, quasi von Akteuren, die unter Neurohre eigentlich wenig Chancen zuletzt hatten auf Einsätze oder auch überhaupt keine Chancen. Gibt es da Kandidaten, die quasi in nächster Zeit dann vielleicht näher an der Startelf sind oder vielleicht sogar zur Startformation des Öfteren gehören werden?
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. Also Uno Bulut hat ja sogar zuletzt mal ein paar Einsätze gehabt als Rechtsverteidiger. Als Pertl verletzt war, ist Schilozzi dann nach links gewechselt und Bulut hat Rechtsverteidiger gespielt. Da fand ich ihn eigentlich sogar ganz interessant. Ich könnte ihn mir aber auch insbesondere in der Achterrolle gut vorstellen, weil er halt jemand ist, der sich sicherlich nicht zu schade ist, halt auch so eine raumschaffende, balancierende Rolle einzunehmen. Und der auch, weil er halt Rechtsverteidiger gespielt hat, Sechser gespielt hat, wohl auch schon Innenverteidiger gespielt hat, sich in den Grundräumen, die er dann so einnehmen würde, eigentlich auch gut zurechtfindet und da auch relativ flexibel sein sollte. Und auch Gulden sehe ich als sehr interessant an, weil natürlich beim VfL selbst in der ersten Mannschaft konnte ich ihn noch nicht häufig sehen, da hat er nur ein paar Einsatzminuten bekommen. Aber ich habe mal ein Training beobachtet, da hat er Sechser gespielt und er ist halt aus meiner Sicht auch schon ziemlich stark in Engen, auch sehr kombinativ veranlagt, was halt auch sehr interessant sein könnte, wenn er dann zum Beispiel bei aufrückenden Innenverteidigern als ausweichender, auf den Flügel ausweichender Achter agiert, eventuell dann auch mit die Kombination anstößt, Ablagen spielt. Also die beiden sehe ich gerade so in der Achterposition als mit sehr guten Chancen. Ja, bei Zahirovic ist natürlich offen. Bisher hat die tiefe Sechserposition immer Losilla gespielt. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch mal auf Einsätze hinausläuft in der Innenverteidigung. Dann wäre Zahirovic natürlich auch eine Option für die Sechs. Ja, also durchaus interessante Personalien.
Uns hat dann auch noch die Frage erreicht von auf Twitter von @germany3300. Jedenfalls wird da gefragt, was könnte er tun, um die teils katastrophale Defensive wieder zu stabilisieren. Das ist natürlich jetzt eine sehr generelle Frage, aber das war jetzt ja schon, also die Gegentore an sich waren ein Problem gewesen. Und auch nicht nur die Gegentore, ja schon auch das mangelnde Pressing dann in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Vielleicht will auch Tim da nochmal einsteigen, vielleicht hast du da Ideen, wie er da in dem Bereich Bochum stabilisieren könnte oder was da Verbeeks Ansatz sein könnte, um jetzt auch die Mannschaft ja auch Sicherheit zu geben durch weniger Gegentore.
Also, was ja bei der grundsätzlich mannorientierten Spielweise von ihm, die wir jetzt schon zu Genüge besprochen haben, auch eigentlich oft dabei war, ist, dass diese Mannorientierung quasi nicht, dass man sich nicht einfach in den positioniert und dann sozusagen alles, was der Gegner macht, auf sich zukommen lässt, sondern dass gerade in den vorderen eigenen Linien auch der ein oder andere Spieler sehr bewusst davon ausgenommen ist und dass es gewisse leitende Mechanismen gibt, mit denen dann quasi der Gegner so gelenkt werden soll, dass diese Mannorientierung, die dann in den tieferen Zonen kommen, für einen selbst besser genutzt werden können. Also zum Beispiel am Anfang in Nürnberg hat man das 4-3-3 gegen den Ball oft in den 4-4-2 umgeformt, wo dann quasi oder in 4-4-1-1, wo dann der Zehner wirklich so leitende Aufgaben in einer versetzten Doppelspitze hatte, dann auf den zweiten Innenverteidiger gerückt ist, dabei den gegnerischen Sechser versperrt hat und dahinter dann eben gewisse Mannorientierungen eingenommen wurden. Also, dass man nicht einfach in einem 4-3-3 passiv stand und der Stürmer vorne ein bisschen gependelt hat und dann quasi das ganze Dreier-Mittelfeld einfach mannorientiert war, sondern dass der Zehner eben auch durchaus sich in eine Pressingrolle eingeschaltet hat. In manchen Spielen gab es dann die eine oder andere asymmetrische Umformung, dass quasi beispielsweise ein Außenspieler nicht mannorientiert eingesetzt wurde, sondern immer wieder aufrücken und die gegnerischen Innenverteidiger anlaufen und lenken sollte und so weiter. Also diese Mannorientierungszuordnungen sind nicht immer durchgehend angewendet, sondern es ist eigentlich auch durchaus eine Stärke, dass das Pressing in den ersten Linien sehr konsequent ist, eigentlich gut darauf abgestimmt ist und vor allem immer sehr klar an den Gegner angepasst wird. Also es gab auch in der Bundesliga sehr viele verschiedene Anordnungen in der ersten Linie, um wirklich verschiedenen Aufbauversuchen der Gegner beizukommen. Also man hat wirklich meinetwegen gegen Freiburg ganz anders gespielt als gegen Frankfurt und nochmal wieder ganz anders als gegen Stuttgart.
Wie würdest du denn beurteilen? Wie gut hat die Mannschaft das aufgenommen? Hat man das Gefühl gehabt, dass die Spieler im Training so gut geschult werden, dass sie mit den immer wieder neuen Herausforderungen gut auch klarkamen? Oder hat man häufig auch das Gefühl gehabt, dass Sachen schlecht abgestimmt waren oder dass die Spieler vielleicht sogar überfordert waren mit den immer wieder neuen Anforderungen?
Also, was die Spiele angeht, hatte ich eigentlich bei Nürnberg schon das Gefühl, dass sie das gut verstanden haben, dass das gut vermittelt wurde und auch umgesetzt wurde. Also Überforderung, denke ich, sollte man nicht befürchten, auch wenn relativ viel umgestellt wird. Kleinere Probleme könnte es wirklich einfach manchmal so bei der Konzeption der Anlage geben. Wie eben schon gesagt, dass bei der ein oder anderen Trainerstation eben diese Mannorientierung einfach von ihrer Anlage nicht optimal ausgeführt wurden. Aber da gab es natürlich auch Beispiele, wo das deutlich besser gelungen ist. Eigentlich war wirklich nur Feyenoord so eine Phase, wo man auch ein bisschen gedacht hat, die Spieler kommen eigentlich mit dem Grundprinzip nicht wirklich zurecht. Aber in Nürnberg zum Beispiel denke ich, dass sie das gut verinnerlicht haben und es dann eher so an kleineren konzeptionellen Sachen war.
Mhm. Ja, weil du hattest auch ein Beispiel, was du genannt hattest, angesprochen, dass es Probleme gab, dass die Abwehren bei herausrückenden Bewegungen aus dem Mittelfeld nicht ausreichend nachgeschoben hat und dass dann halt oft große Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr entstanden sind. Und das ist halt auch ein Problem, was Bochum zuletzt hatte, wenn sie 4-1-4-1 gespielt haben, dass sie sich tendenziell relativ tief positioniert haben, dann aber die Achter sehr weitläufig angelaufen sind, die Abwehr aber dann nicht mit nachgerückt ist, sondern dass man quasi dann extreme Räume hatte, die von einem einzelnen Sechser gesichert werden mussten, was natürlich in den meisten Fällen nicht immer hundertprozentig möglich war. Und dadurch wurde man dann auch recht instabil.
Also, ich glaube, in der Form, wie diese Probleme mit dem Herausrücken und Nachschieben jetzt bei Bochum scheinbar in den letzten Spielen oftmals bestanden haben, in so einer Form, glaube ich, wird das mit Verbeek nicht passieren. Also, Mittelfeldabwehr, die Wechselwirkungen haben eigentlich schon relativ gut funktioniert. Problematisch war bei den Mannorientierungen eher so ein bisschen das, was quasi innerhalb der Abwehrlinie war. Also beispielsweise, wenn der Außenverteidiger sehr weit zum Flügel gegangen ist, das Nachrücken der restlichen Abwehrkette in die Verbindungsräume konnte manchmal Probleme machen, auch in Abstimmung mit dem Mittelfeld dann. Oder eben beispielsweise bei Feyenoord war oft eher so, dass das Herausrücken der Innenverteidiger von den restlichen Abwehrleuten dann nicht gut genug abgesichert wurde. Also quasi auch eher was im Defensivdrittel beziehungsweise im Übergang zum eigenen Defensivdrittel stattfand und so wirklich größere vertikale Streckungen hat man eigentlich besser vermeiden können in vielen Spielen. Also bei Nürnberg war eigentlich so die vertikale Kohärenz so zwischen Mittelfeld und Abwehr schon ganz gut. Nur so einzelne Spiele, wo das dann gar nicht funktioniert hat. Zum Beispiel einmal gegen Wolfsburg, wo die irgendwie 4-1 oder so verloren haben. Da waren sie mal im Mittelfeld zu offen. Oder gegen Freiburg war das, wo die eigentlich eine ganz gute Asymmetrie in den Mannorientierungen hatten. Dann im Mittelfeld beim Nachschieben so ein bisschen offen waren, aber selbst das dann eigentlich noch gut balanciert haben, indem quasi die Abwehr sich dann so ein bisschen asymmetrisch dahin verschoben hat und das absichernde Nachschieben des verbliebenen Sechsers quasi dann so ein bisschen abbremsen konnte, wenn irgendwie der Gegner hinter die Achter gekommen ist. So. Also ich denke mal, diese Probleme mit Mittelfeldlücken, die Bochum hat, hinter rausrückenden Bewegungen, die sollten eigentlich trotz der mannorientierten und teilweise auch früher pressenden Spielweise verbessert werden.
Ja, ich denke auch, also allein diese Tatsache, wie du gerade sagtest, dass man doch noch einen relativ klareren Szene hat, der dann auch situativ ins 4-4-2 geht, im 4-1-4-1 beim VfL war es häufig so, dass dann Weiß und Latzer zeitgleich rausgerückt sind und Tiroler auch nicht reagiert hat, dann stand man irgendwie relativ horizontal eng vor dem Verteidiger, hatte aber keinen Druck wirklich seitlich, also dass man den wirklich abschneiden konnte, hat dann zwar das Aufbauspiel geblockt, aber durch einen einfachen verlagernden Pass konnte man dann quasi dahinter spielen, ne? Und wenn man das jetzt ein bisschen klarer strukturiert und die Kompaktheit dabei auch wahrt, kann man da relativ schnell deutlich stabiler werden, denke ich auch.
Also, ja, kurz noch ein Punkt. Es gab also bei ihm, zum Beispiel bei Heerenveen, gab es auch oft Phasen, wo diese Mannorientierung kaum mal herausrückend gespielt wurden im Mittelfeld. Wo also man wirklich eine tiefe Mittelfeldgrundstellung hatte und quasi nur im hinteren Drittel quasi so horizontale, diagonale oder leicht aufrückende Bewegungen der Gegner dann mannorientiert aufgenommen wurden. Aber kaum mal, dass die Achter weit rausgeschoben sind und mannorientiert draufgegangen wären und dann den Kontakt nach hinten quasi verloren hätten. Also es gab auch Phasen, wo es sowas gar nicht gab. Dann gab es natürlich auch bei Nürnberg schon Phasen, wo die Achter sehr früh rausgerückt sind und dann direkt die gegnerischen Sechser zugestellt haben. Also manchmal gab es das, aber nicht immer. Es kann also auch sein, dass er jetzt irgendwie gerade aufgrund dieser Probleme anfangs die Achter etwas tiefer spielen lässt und dann so mannorientierte Rausrückbewegungen wirklich nur in hinteren Zonen dann quasi einbaut. Mhm. Und das dann sukzessive im Laufe der Rückrunde beispielsweise dann erhöht, dass es dann das auch im höheren Pressing mal gibt.
Wie wird denn generell Druck auf das Aufbauspiel aufgebaut? Macht das dann der Stürmer quasi allein? Sind dann die Außenspieler eher die dann irgendwie einen Bogen nach innen auch anlaufen? Oder?
Das kommt drauf an. Also es gab quasi schon alles. Auch wenn man nur beispielsweise auf die Nürnberger Zeit gucken würde, gab es Spiele, wo man beispielsweise mit den aufrückenden Achtern auf die gegnerischen Sechser gegangen ist und der Stürmer dann die Innenverteidiger abgeschnitten hat, wo man quasi in einem hohen 2-3 stand, also drei Stürmer und zwei hochgeschobene Achter in so einem Fünferblock quasi. Und dann eben der Stürmer trennt die Innenverteidiger ab und provoziert lange Bälle. Es gab aber auch eben, wie gesagt, diese 4-4-2-hafteren Stellungen, wo der Zehner dann alleine höher geschoben ist und wirklich zehnerhafter gespielt hat und quasi er die Rolle hatte, den einen Innenverteidiger dann zu pressen und den Sechser im Deckungsschatten zu behalten. Es gab aber auch Spiele, wo wirklich sehr klar so ein Herausrücken eines Außenspielers fokussiert wurde, in besonderer Weise. Also das kann schon wechseln und wird wahrscheinlich auch sehr stark an den Gegner angepasst werden. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass auch schon in den ersten Aufbaulinien ein sehr leitendes und gerne mal asymmetrisches Konzept da ist, mit dem wirklich die ersten Optionen zugestellt werden oder bestimmte leitende Aktionen durchgeführt werden und nicht einfach so ein stupides mannorientiertes Angriffspressing irgendwie.
Mhm. Das klingt doch schon super.
Dann können wir mit einem Aufstieg rechnen in dieser Saison.
Also, diese wird schwierig.
Verbiegt der Heilsbringer für Bochum. Naja, also es wird ja schon damit gerechnet. Ich zitiere hier eine Frage von Twitter. @MartinRafelt hat die gestellt. wie viele Punkte Rückstand wird denn der Zweitplatzierte in der Bochum am Ende der Saison haben? Ich denke 7, 8, 9, sowas in der Richtung.
Ja.
Gut, okay. Das ist auch nicht das Ziel von Bochum. Wahrscheinlich geht es eher darum, sich zu stabilisieren und Verbeek erstmal darum, die Idee oder seine Idee umzusetzen mit dem Kader. Habt ihr noch Punkte zu Verbeek und Bochum?
Ja, also 2, 3 Sachen gibt's noch, ne?
Und dann müssen wir kurz vor den 2, 3 Sachen noch anmerken, dass der Kollege MR, der eben diese provokante Frage gestellt hat, natürlich der größte, ich würde sagen, der größte Verbeek-Fan in unserem Team ist eigentlich. Vielleicht ist das eine interessante Info für den einen oder anderen.
Wenn ja mit hinzunehmen müssen eigentlich.
Ja, vielleicht.
Jetzt ist es zu spät, ja.
Hätten wir das mal vorher gewusst? Ist er wirklich der größte Verbeek-Fan?
Ich dachte, du wärst der größte.
Ja, das hätte ich auch gedacht.
Also ich glaube, ich kenne mehr von dem. So mehr Spiele, mehr Teams. Ich bin etwas umfassender informiert und habe natürlich auch eine ziemlich hohe Meinung von ihm, aber ich glaube, Martin feiert den noch mehr. War zumindest mein Eindruck.
Also das spricht ja auf jeden Fall für seinen Ansatz bei Ballbesitz, wenn Martin und Tim ihn beide ganz gut finden.
Also es wird nicht den typischen Zweitliga-Kontofußball unter Verbeek anscheinend geben, sondern wir erwarten jetzt die Zelebrierung des Ballbesitzes.
Ja.
Ambitioniert bis unter die Haarspitzen. Tobias, du hattest noch 2, 3 Punkte, bevor wir jetzt abdriften.
Ja, so ein Punkt, der auf jeden Fall noch interessant ist, es wurde ja schon noch unter Neuruhr zur Winterpause das Geschäft klargemacht, dass Felix Bastians jetzt wieder zum VfL zurückkommt. Das heißt, damit kommt natürlich eine neue Personalie rein, die gerade im Rahmen von Verbeeks Ideen mit asymmetrisch aufrückenden Verteidigern, die halt auch ganz interessante Positionen haben, auf jeden Fall eine interessante Personalie ist, weil er zum Beispiel sowohl als situativ einrückender Außenverteidiger, der sich auch mit ins Mittelfeldspiel einschaltet, so im Sinne von Plattenhardt zum Beispiel bei Nürnberg, interessant wäre, der aber ursprünglich ja sogar gekauft ist als Alternative für die Innenverteidigung, wo er natürlich einerseits die Spielstärke erhöht, andererseits von da aus natürlich auch Optionen schafft, zum Beispiel für dieses Stilmittel der aufrückenden Innenverteidiger. Deswegen, ich weiß nicht, inwiefern würdest du denken, Tim, dass das auch für Bochum eine Option ist, jetzt aufrückende Innenverteidiger als Möglichkeit zu nutzen?
Ja, ja, wenn die Spielertypen da so für passend sind, dann könnte das natürlich gut sein. Also hier Bastians scheint ja so einer zu sein. Lucilla möglicherweise auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Wen gibt's da noch?
Ja, das sind schon die beiden Primären.
Ach so, das sind die beiden.
Also, ja, gut. Simonek hat das ja auch viel gemacht, aber Simonek ist ja, so wie es mittlerweile bekannt gegeben wurde, wohl bis Ende der Saison verletzt, dass es wenig Sinn macht, darüber zu diskutieren. Mhm. Also es wäre dann erst für nächste Saison wieder eine Option.
Ja, wenn man die passenden balancierenden Außenverteidiger zum Beispiel hat, dann sollte das gut gehen. Wobei so richtig konsequent war dieses weite Aufrücken der Innenverteidiger eigentlich nur bei AZ dann gewesen. Davor wurde ja halt relativ klar noch viererkettenmäßig aufgebaut. Und bei Nürnberg sind ja die Innenverteidiger auch eher im Aufbau in ihrer Position geblieben. Und es gab halt eben diese unterschiedlichen Rollen der Außenverteidiger und die teilweise sehr weiträumigen Mittelfeldrollen.
Mhm.
Aber potenziell wäre das natürlich absolut möglich, klar.
Ich kann mich jetzt an viele Spiele erinnern, wo die Gegner in der VfL auch wirklich mannorientiert das Ganze zugestellt haben. Insbesondere halt auch dann die Sechser. Und ich habe damals, das war mein zweites Spiel, glaube ich, bei Spielverlagerung, das Spiel gegen Hertha BSC analysiert von Nürnberg. Und da weiß ich, dass da das Aufrücken vom damals rechten Innenverteidiger Petrak auch extrem fokussiert worden ist und auch ziemlich genial dann gegen die Mannorientierung eingebunden worden ist. Da ist dann vorne viel zum rechten Flügel ausgewichen, hat damit quasi im Zentrum noch weitere Räume geschaffen für Petrak. Und alle umgebenden Leute, das waren dann halt Feuler vom Flügel, Kiyotake aus dem Zentrum und auch Drimmitsch, der hat damals rechts außen gespielt, haben sich dann halt passend ausweichend um Petrak bewegt und immer wieder als Ablagestation gedient, dass der quasi dann auch von der Abwehr bis ins letzte Drittel rein durchlaufen konnte.
Ja.
Und das könnte ich mir vorstellen, dass es auch in der zweiten Liga häufig funktioniert, weil da doch auch sehr viel, zumindest so mit situativen Mannorientierung gearbeitet wird. Und wenn man jetzt so den ersten Moment ausnutzt, könnte das durchaus ein Mittel sein, weil halt Lucia und Bastians wirklich durchaus Leute wären, die das dann auch machen können. Aber ist natürlich die Frage, wie viel Risiko er da direkt gehen will. Das ist natürlich auch.
Ja, das weiß man nicht. Das ist generell so ein bisschen so ein Punkt, wo man irgendwie so unsicher sein kann, weil er ja bei Nürnberg, sag ich mal, je länger er da war, desto verrückter wurden ja teilweise die Ausrichtung und die Anpassung. Aber trotzdem kam dann ja diese Entlassung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird quasi seine Herangehensweise sein? Macht er das wieder, dass er wirklich jetzt nach diesem nicht ganz so erfolgreichen Intermezzo in Nürnberg wirklich erstmal wieder vorsichtig anfängt und quasi in die Ausrichtung so ein paar konventionelle Sachen reinbaut, wie eben bei Nürnberg zum Beispiel diese doch relativ normale und irgendwie auch nicht so richtig effektive Rolle von Lužek, der fast dauerhaft links außen gespielt hat, die ein oder andere Innenverteidigerbesetzung. Zum Ende hin bei Nürnberg war die Rolle des rechten Achters ein bisschen problematisch gewesen und nicht konsequent genug immer. Also ob wieder so kleinere, ja, überraschend unpassende Sachen in seiner Ausrichtung drin sein werden. Oder ob er vielleicht sich jetzt irgendwie nach dieser Nürnberg-Zeit sagt, jetzt erst recht, jetzt treiben wir die Verrücktheiten und die unorthodoxen Ausrichtungen mal komplett auf die Spitze bei den Bochumern, die ja auch eigentlich einen etwas ungewöhnlichen und durchaus für Verrücktheiten geeigneten Kader haben, sage ich mal.
Wie war das denn bei Nürnberg? Hat diese wirklich Verrücktheit angefangen schon zu dem Zeitpunkt, wo man erfolgreich war, also dann so nach der Rückrunde in den erfolgreichen Spielen oder erst so am Ende, wo man dann auch regelmäßig Klatschen kassiert?
Schwierig zu sagen. Also bei den Siegen war das ja auch schon so ein bisschen, durchaus so ein bisschen angelegt. Also diese diese das Spiel gegen Hertha, was du erwähnt hast, mit diesem Aufrücken und den verschiedenen anpassenden Bewegungen, auch gegen Stuttgart, wo sie mal relativ überzeugend 2-0 gewonnen haben, war auch schon das so ein bisschen angepasst oder angelegt, aber so die ganz großen Verrücktheiten war ja vor allem dieses Spiel gegen Frankfurt. Also ich würde mal sagen, ganz zum Ende hin, wo sie dann ein paar Mal verloren haben, wurde es leicht stärker, aber es ging auch schon in den erfolgreicheren Spielen in die Richtung. Und viele Elemente blieben ja auch gleich dann zum Beispiel.
Wie viel Wert legt denn Verbeek auf einen mitspielenden Torhüter?
Also von seinen vorigen Stationen weiß ich nicht so genau, aber bei Nürnberg zum Beispiel hat man ja gesehen, dass Schäfer, der ja zuvor eigentlich jetzt nicht so richtig als gut mitspielender Torwart bekannt war, zunehmend eingebunden wurde unter ihm, was auch dann in diese asymmetrischen Dreierketten eingefügt wurde und in meinen Beobachtungen eigentlich auch die Einbindung des Torwarts bei Nürnberg in der Häufigkeit schon eine Steigerung war gegenüber den vorigen Stationen. Und Schäfer hat das dann eigentlich in den meisten Partien auch überraschend gut gelöst, diese durchaus prominente Rolle. Hatte ja einige gute Szenen auch im Aufbau, was man jetzt nicht so erwartet hätte. Und ich glaube, wir haben auch irgendwann, auf jeden Fall Martin und René haben, glaube ich, sogar mal drüber geredet, dass Schäfer wahrscheinlich unter Verbeek seine eigentlich recht guten technischen Fähigkeiten dann bisschen besser genutzt hat und dann durchaus auch gute mitspielende Beiträge geliefert hat.
Mhm. Ja, weil das ist auch noch so eine generelle Problematik, die ich bei dem Beobmann sehe, dass die Gegner dahin gegangen sind, dass sie jetzt quasi gerade bei Abstößen immer beide Innenverteidiger mannorientiert zustellen. Mhm. Und dann auch den Torhüter anlaufen, quasi mit dem Innenverteidiger im Deckungsschatten. Und da ist es so, dass Lute insbesondere dann, weil er halt auch sehr, sehr schwacher Aufbauspieler ist, sehr schnell zum langen Ball greift, den er aber auch nicht wirklich genau beherrscht. Das konnte man gegen Ingolstadt und jetzt auch zuletzt gegen Aue häufiger beobachten, dass die Bälle dann ins Seitenaus quasi fliegen. Das ist natürlich die Frage, was er da jetzt vorhat, um das so ein bisschen zu stabilisieren, weil ja gerade tiefe Ballzirkulation wichtig war für die Vorbereitung der Angriffe. Ne? Und wir jetzt. Und das ist auch quasi als Hinleitung, was ich so ein bisschen vielleicht als die größte Problematik sehen kann für Verbeek, dass ich tendenziell die Führungsspieler in der Mannschaft als Spieler sehe, die eher nicht so zum Verbeek'schen Fußball passen, wobei man das sicherlich diskutieren kann, aber weil gerade Lute halt insbesondere als Torhüter relativ spielschwach ist und somit, ich weiß nicht, also du sagtest, Schäfer hatte durchaus gute technische Anlagen, die sehe ich jetzt da nicht so. Auch Esser scheint zumindest beim flachen Passspiel ein bisschen besser zu sein. Die langen Bälle sind auch nicht besonders gut. Also dass zum Beispiel Lute rausgeht, der aktuell Kapitän und auch entsprechend Führungsspieler ist. Und der zweite ist halt auch Patrick Fabian, der auch ewig lange schon in der Mannschaft ist, Vizekapitän, aber auch eher ein spielerisch beschränkter Innenverteidiger. Also der jetzt auch nicht unbedingt für schöne Pässe aus der Tiefe geeignet ist. Wenn man jetzt dahin geht, dass beide Leute aus der Stammelf fliegen, im Verbund damit, dass Verbeek vielleicht auch nicht der leichteste Charakter ist, sehe ich schon da durchaus Potenzial für relativ frühe Probleme. So dass ich glaube, dass wenn Verbeek schnell scheitert, dass es weniger an seinen taktischen und spielerischen Ideen liegt, sondern vielmehr an den charakterlichen Eigenschaften. Und ich kann nur hoffen, dass das alles gut geht und dass er da halt den vernünftigen Weg findet, dass ja, irgendwie so zu bekommen, dass er ein vernünftiges Aufbauspiel aus der Tiefe bekommt. Oder halt den beiden das so zu verkaufen, dass sie ja das akzeptieren, wenn sie dann vielleicht auch mal nur auf der Bank sitzen. Ne? Mhm. Das muss man halt echt abwarten. Um nicht nur die positiven Zeichen zu malen, die natürlich aus unserer Sicht als Taktikanalysten natürlich durchaus da sind.
Also in diesem Punkt trifft dann Taktik und Kaderanalyse auf politische Faktoren innerhalb einer Mannschaft.
Ja, charakterliche Spiel, genau, und psychologische Sachen, so all die Sachen, wo wir uns eigentlich raushalten, aber da sehe ich halt durchaus Konfliktpotenzial. Macht mir ein wenig Sorgen.
Vielleicht ist ja auch Verbeek dann wieder ein wenig auf Konfrontationskurs und nimmt gerade deshalb ein Lute aus dem Tor.
Ein Zeichen zu setzen.
Genau, ein Zeichen zu setzen. Also es bleibt spannend. Eine Frage wurde auf Twitter noch gestellt. Wann wird Dani Lazza für den Ballon d'Or nominiert? Können wir die Antwort darauf geben? Niemals. Als wäre die Fußballwelt gerecht. Wo ist der goldene Ball für Busquets? Den gibt's nicht.
Oder für Luka Modric. Oder?
Ist Modric nominiert? Nein.
Ja, aber vielleicht wird Manuel Neuer jetzt den goldenen Ball gewinnen. Dann ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit. Ne?
Sansone muss den auch gewinnen.
Genau, wo ist die Nominierung für Sansone? Wir brauchen nicht darüber nicht zu reden. Die Fußballwelt ist einfach nicht gerecht. Wir bleiben trotzdem am Ball. In diesem Sinne würde ich mich auch bedanken bei den beiden Experten. Bei Tobias. Vielen Dank für die Bochum-Expertise.
Vielen Dank für die tolle Moderation an Konstantin natürlich auch.
Und vielen Dank an Tim für die Expertise in allem eigentlich. Vielen Dank dafür. Die Bochum-Serie wird auf spielverlagerung.de weitergeführt. Diesen Podcast könnt ihr bei iTunes hören oder wahrscheinlich auch bei Soundcloud. In dem Sinne, bleibt uns treu und bleibt geschmeidig.
Tschüss.